Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2015. Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG und Dr. Friedrich Eichiner, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen, werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss daran haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Krüger. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die nächsten Jahre werden neue Chancen und Impulse für die Automobilindustrie bringen. Die BMW Group nimmt in diesem tiefgreifenden Wandel ihre Rolle als Treiber und Innovator aktiv wahr. Wir leisten unseren Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung dieser wichtigen Schlüsselindustrie in Deutschland und weltweit. Ich möchte heute auf folgende Themen eingehen: die aktuelle Lage der BMW Group, Efficient Dynamics, Elektromobilität und Digitalisierung. Zum ersten Punkt. Wir haben uns für 2015 in einem volatilen Umfeld anspruchsvolle Ziele gesetzt. Ein solider Anstieg beim Absatz, ein solider Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern, eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10%. Für die ersten 9 Monate lauten unsere Kennzahlen wie folgt. Das Ergebnis vor Steuern im Konzern erreicht einen Wert von über 7,1 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 4,3%. Zum ersten Mal haben wir in einer 9-Monats-Betrachtung die Marke von 7 Milliarden Euro übersprungen. Der Überschuss im Konzern beträgt mehr als 4,8 Milliarden Euro. Auch das ist ein neuer Bestwert. Die EBIT-Marge im Segment Automobile liegt mit 9% in dem von uns angestrebten Korridor von 8-10%. Die Basis für diese Kennzahlen bilden die Begehrlichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen. Von Januar bis September haben wir weltweit über 1,64 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 7,5% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Group, die Marken BMW und Mini sowie BMW Motorrad erreichten jeweils neue Bestwerte in einer 9-Monats-Betrachtung. Die Marke BMW führt weiterhin das Premium-Segment an. Der X5 sowie die Baureihen 4er, 5er und 6er stehen ebenfalls an der Spitze ihrer Segmente. Im Oktober hat sich die positive Absatzentwicklung fortgesetzt. Unser Absatz verteilt sich weiterhin global ausgewogen. In allen großen Weltregionen sind wir gewachsen. In Europa sind wir um unsere Auslieferung um über 10% gestiegen. In Asien betrug der Zuwachs mehr als 4%, in China waren es knapp 2%. In Amerika wie auch in den USA haben sich 7% mehr Kunden für einen BMW, Mini oder einen Rolls-Royce entschieden. All das zeigt, wir liegen auf Kurs für unsere Ziele im gesamten Geschäftsjahr 2015. Klar ist aber auch, es gibt weiterhin viele Ungewissheiten und Herausforderungen in unserem Geschäftsumfeld. Vor allem die gedämpfte Wachstumsdynamik in China birgt Risiken für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Diese Risiken könnten auch unsere Geschäftsentwicklung und Prognose beeinflussen. Die neuen Modelle werden unsere Absatzentwicklung in positiver Hinsicht unterstützen. Bei BMW ist seit wenigen Tagen der neue 7er und die zweite Generation des X1 erhältlich. Der 7er ist mit seinem intelligenten Materialmix nicht nur die leichteste Luxuslimousine der Welt, er ist auch das seinerzeit bestvernetzteste Fahrzeug. In Summe moderner Luxus. Bei Mini ist der neue Clubman frisch im Markt. Auf der Messe in Tokio hatte gerade das neue Mini Cabrio Weltpremiere. Es ist die Neuauflage des ersten und immer noch einzigen Premium Cabriolets im Kleinwagensegment. Rolls-Royce hat ein neues Modell namens Dawn angekündigt. Damit zum zweiten Punkt, Efficient Dynamics. In den vergangenen Jahren haben wir die CO2-Emissionen unserer Neuwagenflotte in Europa um mehr als ein Drittel gesenkt. Wir haben unsere Modellpolitik und unser Motorenprogramm komplett neu ausgerichtet. So haben wir sichtbare Erfolge bei geltenden Testzyklen und realen Verbrauchswerten erzielt. Heute stehen wir bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer in der Flotte. Unsere Kunden können zwischen 86 Modellen wählen, die im aktuellen EU-Testzyklus weniger als 120 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. Ein wichtiger Bestandteil von Efficient Dynamics ist die moderne Dieseltechnologie. Diesel ist eine der effizientesten und saubersten Antriebsformen. Ohne Diesel ist es nicht möglich, die strengen CO2-Vorgaben in der EU zu erreichen. Viele Kunden schätzen die Vorteile der Dieseltechnologie. Derzeit beobachten wir keine Veränderung, ich wiederhole, keine Veränderung im Kaufverhalten unserer Kunden in Bezug auf Diesel. Für die BMW Group bleibt es eine Selbstverständlichkeit. Wir halten uns in jedem Land an die Gesetze und lokal geltenden Testzyklen. Wir haben verbindliche Prozesse, 4-Augen-Prinzipien und Compliance-Richtlinien installiert. Ein wesentlicher Beitrag leistet nach meinem Verständnis auch die Unternehmens- und Führungskultur. Dabei spielt die Möglichkeit zu Dialog und Dissens eine wichtige Rolle, um grundlegendes Fehlverhalten zu verhindern. Unser Geschäft ist global. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das seine Produkte in mehr als 140 Länder verkauft. Darum brauchen wir in Europa und weltweit einheitliche Vorgaben für technische Systeme. So würden alle Hersteller eine stabile Planungsgrundlage für ihre Investitionen erhalten. Es würde dann nicht mehr in den einzelnen Regionen unterschiedliche technologische Vorgaben geben. Wir unterstützen die schnelle Einführung neuer Prüfzyklen. Dazu zählen wir den Prüfzyklus WLTP und Real Drive Emission, RDE. Die Kunden vertrauen unseren Marken und Produkten. Das ist für uns die Basis für unser Handeln. Damit zum dritten Punkt. Wir haben uns frühzeitig in der BMW Group zur nachhaltigen Elektromobilität bekannt, inklusive Elektromobilität bekannt. Dafür steht die BMW i-Familie. Heute ist in Deutschland jedes vierte verkaufte Elektroauto ein BMW i3. In den USA ist jedes sechste E-Auto ein i3. In Norwegen ist sogar jeder fünfte verkaufte BMW ein i3. Und in China müssen die Kunden für den BMW i3 keine Verkaufssteuer mehr bezahlen. Das eröffnet uns zusätzliche Chancen in dem für diese Elektromobilität so bedeutenden Markt. Wir werden weiter in BMW i investieren und ein neues BMW i-Modell auf den Markt bringen. Darüber hinaus tragen wir, so wie angekündigt, die innovativen Antriebssysteme von BMW nun konsequent in unsere BMW-Serienmodelle. Ab 2016 bieten wir volumenstarke Baureihen auch als Plug-in-Hybrid an, den BMW 7er, 3er und den 2er. Der X5 mit eDrive ist bereits seit Anfang Oktober in den USA erhältlich. In Deutschland und weiteren Ländern kommt er in diesem Monat auf den Markt. Kein anderer Hersteller bietet seinen Kunden derzeit ein so breites Portfolio an alternativen Antrieben und hocheffizienten Verbrennungsmotoren. Zum vierten Punkt, Digitalisierung. Die Zukunft der Automobilindustrie entscheidet sich am vernetzten Fahrzeug und autonomen Fahren. Die Digitalisierung verändert unser gesamtes Geschäftsmodell. Von der Kundenschnittstelle über Mobilitätskonzepte und Services bis zur digital unterstützten Produktion. Unsere Kunden sollen die Funktionen ihres Smartphones auch im Auto im vollen Umfang nutzen. Dazu werden wir von Apple CarPlay und von Google Android Auto in unsere Fahrzeuge integrieren. Es ist jedoch nicht im Sinne unserer Kunden, dass fremde Anbieter Zugriff auf ihre Daten bekommen. Für uns hat der Schutz der Daten unserer Kunden oberste Priorität. Die Digitalisierung der Mobilität ist ein spannendes Wachstumsfeld für unsere Industrie. Das Automobil hat sich in den vergangenen Dekaden zu einer hochkomplexen Maschine entwickelt, die viele Anforderungen erfüllen muss. Entsprechend gilt, ob man Mobilität aus dem Silicon Valley oder aus Bayern anbieten will, für alle gelten die gleichen gesetzlichen Vorgaben und Herausforderungen. Meine Damen und Herren, die BMW Group steht weiterhin für eine langfristige Perspektive. In unserem Strategieprozess verfolgen wir zwei Prozesse parallel. Welche operativen Maßnahmen bringen uns effizient ins Jahr 2020? Was brauchen wir, und das ist für mich die entscheidende Frage, um auch 2025 und darüber hinaus im Wettbewerb erfolgreich zu sein? Wir sind überzeugt. Wir besitzen die richtigen Fähigkeiten, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Dabei bauen wir auf unsere Innovationskraft und Erfahrung. Gleichzeitig wollen wir bahnbrechende Ideen für neue Produkte entwickeln und uns neue Geschäftsfelder erschließen. All das untermauert unseren Anspruch, führender Anbieter von individueller Mobilität und Dienstleistungen im Premium-Bereich zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Krüger. Und nun Herr Dr. Aichiner, bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. In einem herausfordernden Umfeld hat die BMW Group bei Absatz, Umsatz und Ergebnis die Vorjahreswerte übertroffen. Nach 9 Monaten liegt das Unternehmen damit auf Kurs. An den anspruchsvollen Zielen für das Gesamtjahr 2015 arbeiten wir weiter intensiv. Die Nachfrage nach Premiumfahrzeugen von BMW, Mini und Rolls-Royce ist auch im dritten Quartal unvermindert hoch gewesen. Mit über 545.000 Automobilen und nahezu 34.000 Motorrädern hat der Absatz im 3-Monats-Zeitraum einen neuen Höchstwert erreicht. Er ist um 6,9% bzw. bei BMW Motorrad um 16,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Die Zuwächse geben vor allem auf die attraktiven neuen Modelle zurück. Bei BMW haben die 2er und die 4er Serie und die X-Modelle bei Mini die neuen 3- und 5-Türer am meisten zugelegt. Wie im ersten Halbjahr sind vor allem die reifen Märkte die Absatztreiber gewesen. In den europäischen Staaten haben unsere Premium-Marken eine hohe Nachfrage erlebt. Per September hat die BMW Group hier mehr als 731.600 Automobile ausgeliefert, ein Plus von 10,3%. Auch in Amerika hat sich das solide Wachstum weiter fortgesetzt. Die Auslieferungen sind dort nach 9 Monaten auf über 361.500 Einheiten um 7% gestiegen. Dazu trugen vorwiegend die USA bei mit nahezu 296.000 Auslieferungen. Der starke US-Dollar macht den Markt für ausländische Anbieter nach wie vor attraktiv. Allerdings hat sich die Wettbewerbsintensität im Markt deutlich erhöht. In Japan legte das Absatzvolumen der BMW Group solide zu. In China hält der Trend zur Normalisierung an. Die volkswirtschaftliche Dynamik hat sich verlangsamt. Die Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt und im Automobilmarkt sind wie erwartet geringer ausgefallen. Die Turbulenzen an den Festlandsbörsen haben in den vergangenen Monaten die Zuversicht der Verbraucher gedämpft. Insgesamt erwarten wir eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation im Markt bei einem geringeren Wachstumstempo. Der September hat die BMW Group nahezu 343.000 Fahrzeuge im Festland China ausgeliefert, ein Plus von 1,9%. Die BMW Group hat vorausschauend die Produktion in und für China an die geringere Dynamik angepasst. Mit Schulungen und Maßnahmenpaketen unterstützen wir zudem die chinesischen Händler im intensiveren Wettbewerb. Im dritten Quartal gingen im chinesischen Markt noch keine Absatzimpulse von den kürzlich eingeführten Modellüberarbeitungen der Dreierreihe aus. Diese erwarten wir ab dem vierten Quartal, auch nach der Einführung des neuen Siemens. 2016 wird sich das Produktmomentum weiter verbessern, unter anderem durch den neuen X1. Als einer der führenden Anbieter im Premium-Segment rechnen wir weiterhin mit einer positiven, mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in China. Die chinesischen Kunden sind qualitätsbewusst und anspruchsvoll. Sie sind markenaffin und schätzen Premium-Produkte. Dank der ausgewogenen globalen Positionierung und junger, attraktiver Produkte erwartet die BMW Group auch im vierten Quartal Absatzzuwächse. Das weltweite Absatzwachstum hat den Umsatz des Konzerns im dritten Quartal 2015 deutlich ansteigen lassen. Die Umsatzerlöse betragen knapp 22,35 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs von 14%. Der Einfluss positiver Umrechnungseffekte aus Währungen ist gegenüber dem ersten Halbjahr geringer. Bereinigt um diese ist der Umsatz nur um 7,7% gewachsen. Im dritten Quartal hat der Konzern ein Vorsteuerergebnis von 2,26 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 12,8% gegenüber dem Vergleichsquartal. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal dank geringerer negativer Effekte aus der Marktbewertung von Derivaten deutlich verbessert. Im 9-Monats-Zeitraum beträgt das Vorsteuerergebnis der BMW Group 7,11 Milliarden Euro. Die EBT-Marge liegt per September bei 10,6%. Ich komme zu unserer Investitions- und Entwicklungstätigkeit. Die BMW Group hält konsequent an ihrer Investitionsstrategie fest. Mit dem Ausbau des Portfolios und der Geschäftsfelder stellt sich der Konzern wettbewerbsfähig auf. Per September hat das Unternehmen insgesamt 3,66 Milliarden Euro in Anlagen und Produkte investiert. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind die neu eingeführten Modelle Sima Limousine, X1 sowie Mini Clubman und Zweier Grand Tourer gewesen. Die Investitionsquote nach 9 Monaten beträgt 5,4% vom deutlich höheren Umsatz. Im Gesamtjahr sind Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen auf Vorjahresniveau geplant. Das vierte Quartal wird, wie saisonal üblich, durch höhere Investitionen geprägt sein, voraussichtlich stärker als das Schlussquartal 2014. Im Gesamtjahr sollte die Investitionsquote den langfristigen Zielwert von unter 7% vom Umsatz erreichen. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen per September 2015 betragen 3,69 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vergleichszeitraum ist dies ein Anstieg von 15,3%. Die Entwicklungskosten sind durch den Serienanlauf der neu eingeführten Modelle, insbesondere der Sima Limousine, mit neuer Heckantriebsarchitektur gestiegen. Auch die Fahrzeugarchitektur der kompakten Baureihen hat Entwicklungskosten ausgelöst. Aus diesen Themen erklärt sich auch die höhere Aktivierungsquote. Weitere Entwicklungsschwerpunkte waren Leichtbau, alternative Antriebe und Vernetzung. Die F&E-Quote beträgt wie im Vorjahreszeitraum 5,5%. Wir erwarten im Gesamtjahr eine Quote auf Vorjahresniveau. Die Liquiditätsposition der BMW Group beträgt per Ende September 10,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist mit dieser finanziellen Ausstattung gut abgesichert. Jetzt zur Ertragslage der einzelnen Segmente, zunächst zum Automobilsegment. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat das Unternehmen knapp 35.400 Einheiten mehr an Kunden ausgeliefert. Die Umsatzerlöse des Segments belaufen sich im dritten Quartal auf 20,97 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 15,6%. Bereinigt um Währungseffekte sind die Umsatzerlöse um 8,6% gestiegen. Im dritten Quartal beträgt das EBIT des Segments 1,91 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 12,7% gegenüber dem Vorjahr. Dem entspricht eine EBIT-Marge von 9,1%. Die Profitabilität wurde auch durch die Kalendarisierung der Kosten beeinflusst. Ein überproportionaler Teil der Projektkosten des Gesamtjahres wird erst im vierten Quartal anfallen. Per September hat das Automobilsegment Umsatzerlöse von 61,51 Milliarden Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz um 15,6% gestiegen. Das Segment EBIT nach 9 Monaten beläuft sich auf 5,53 Milliarden Euro. Dem entspricht eine EBIT-Marge von 9%. Der Wert liegt im Zielkorridor und erfüllt insofern unseren Anspruch an die Segmentprofitabilität. Die Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis spiegeln insbesondere das höhere Absatzvolumen wider. Bei den X-Modellen konnten vor dem Auslauf des X1 vor allem die größeren Klassen zulegen. Daneben haben die neuen Modelle der 2er-Baureihe das Wachstum getrieben. Das Preisumfeld hat sich global im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal stabilisiert. Die europäischen Märkte haben sich leicht positiv entwickelt, während in den USA der Wettbewerb zunahm. Die Personalkosten sind per September im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Personalbestand des Segments Automobile hat sich um 5.947 Mitarbeiter erhöht. Einstellungen sind im gesamten weltweiten Produktionsnetzwerk in der Entwicklung und der IT erfolgt. Damit stärkt das Unternehmen seine Expertise in Zukunftstechnologien im Bereich Digitalisierung. Wechselkurs- und Rohstoffpreisveränderungen haben zur positiven Ergebnisentwicklung des dritten Quartals beigetragen. Im Gesamtjahr erwarten wir einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Das Finanzergebnis des Segments Automobile im dritten Quartal hat sich gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres verbessert. Im Vorjahr hatte eine Wertberichtigung auf die SGL-Carbon-Anteile das Ergebnis belastet. Zudem sind die negativen Effekte aus der Marktbewertung von Derivaten niedriger ausgefallen als im Vorjahresquartal. Im vierten Quartal ist saisonal bedingt mit einem höheren Kostenanstieg zu rechnen, der das Ergebnis dämpfen wird. Dagegen rechnen wir mit weiteren Absatzzuwächsen zum Jahresende. Per 30. September hat sich die Finanzlage des Automobilsegments unverändert positiv entwickelt. Zum Stichtag sind Vorräte zur Einführung der neuen Modelle aufgebaut worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel der Working Capital Aufbau aber um rund 900 Millionen Euro geringer aus. Dieser Rückgang hat wesentlich zum Anstieg des Free Cashflow beigetragen, der sich nach 9 Monaten auf 3,38 Milliarden Euro beläuft. Im vierten Quartal wird der Free Cashflow aufgrund des Kostenanstiegs und der starken Investitionstätigkeit sowie der damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten schwächer ausfallen. Für das Gesamtjahr halten wir dennoch an dem Zielwert von über 3 Milliarden Euro fest. Das Nettofinanzvermögen beläuft sich per 30. September auf 14,77 Milliarden Euro. Damit komme ich zum Segment Finanzdienstleistungen. Das solide Wachstum der Sparte hat sich im dritten Quartal fortgesetzt. Mehr als 420.600 neue Verträge mit Endkunden wurden abgeschlossen. Ein Plus von 9,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Per September kamen insgesamt mehr als 1,2 Millionen Verträge mit Endkunden zustande, mit einem Finanzierungsvolumen von 37,28 Milliarden Euro. Insbesondere in China und in den USA nahm das Geschäft zu, wobei sich zusätzlich Umrechnungseffekte positiv auswirken. Das Finanzierungsvolumen erhöhte sich um 24,3% gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um Umrechnungseffekte betrug der Anstieg 14,4%. Etwa ein Drittel des Neugeschäfts entfiel auf Leasingverträge. Der Vertragsbestand mit Endkunden ist per September um 7,5% auf 4,23 Millionen Verträge gewachsen. Deutlich fiel das Wachstum vor allem in der Region Asien-Pazifik aus. Solide Wachstumsraten erzielten die Regionen Amerika sowie Mittlerer Osten, Afrika und Europa, außerhalb der EU-Bank. Der Vertragsbestand der EU-Bank wuchs um 2,2%. Die Penetrationsrate des Segments, das heißt die Quote der durch Financial Services finanzierten oder geleasten Neufahrzeuge, ist nach 9 Monaten auf 46,1% gestiegen. Sie liegt um 4,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Durch das dynamische Wachstum haben sich Umsatzerlöse und Ergebnis im und per dritten Quartal positiv entwickelt. Nach 9 Monaten stieg der Umsatz auf währungsbedingt deutlich auf 17,83 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis des Segments betrug per September 1,52 Milliarden Euro, ein deutliches Plus von 12,1% gegenüber dem Zeitraum des Vorjahres. Das Risikoumfeld von BMW Financial Services ist auch im dritten Quartal stabil geblieben. Gegenüber dem Vorjahr ist das Preisniveau der mitteleuropäischen Gebrauchtmarkenmärkte leicht gestiegen. In Nordamerika blieb es stabil. Auch die Kreditrisiken stellen sich weitgehend unverändert dar. Die Verlustquote für das gesamte Kreditportfolio liegt mit niedrigen 0,35% unter dem Vorjahreswert. BMW Financial Services verfolgt ein umfassendes Risikomanagement und sichert sich adäquat über Vorsorge gegen die geschäftsbedingten Risiken ab. Für den Rest des Jahres ist eine vergleichbar stabile Situation für die Restwerte und Kreditrisiken zu erwarten. Insgesamt hält die dynamische Nachfrage nach Finanzdienstleistungsprodukten an. Die stabile Risikosituation dürfte das Wachstum von BMW Financial Services weiter unterstützen. Abschließend noch zum Segment Motorräder. BMW Motorrad hat sich weiter erfreulich entwickelt, mit Bestwerten bei Absatz, Umsatz und Ergebnis. Die Marke profitiert von der Portfolioerweiterung und dem positiven Wachstum des Marktsegments. Nach 9 Monaten hat BMW Motorrad mehr als 112.400 Einheiten ausgeliefert, ein Plus von 12,2%. Wiederum zweistellig gewachsen ist BMW Motorrad in der Heimatregion Europa. Vor allem die Erholung in Südeuropa hat zu starken Absatzzuwächsen geführt. Der europäische Motorradmarkt im Hubraumsegment über 500 Kubikzentimeter ist per September um 9% gewachsen. Gut 60% unserer Auslieferungen erfolgen in Europa. Auch die Überseemärkte haben sich positiv entwickelt. In den USA beispielsweise wuchs BMW Motorrad solide und setzte nahezu 13.370 Zweiräder ab. Entsprechend sind die Umsatzerlöse nach 9 Monaten auf 1,64 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 19,9%. Neben dem Mehrabsatz profitierte BMW Motorrad von Währungseffekten und dem positiven Marktumfeld. Das EBIT hat sich per September auf 273 Millionen Euro um 87% erhöht. Die konsequente Ausrichtung an den Kundenwünschen und die strategische Portfolioerweiterung des Segments zeigen Erfolg. Aufgrund der Saisonalität des Zweiradgeschäfts erwarten wir für BMW Motorrad ein schwächeres viertes Quartal. Meine Damen und Herren, die BMW Group hält Kurs auf die Guidance. Das Unternehmen strebt im Gesamtjahr neue Höchstwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis an. Unter der Annahme eines weiterhin stabilen Marktumfelds bestätigen wir die Ziele für 2015. Einen soliden Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern, eine solide Absatzsteigerung und eine deutliche Umsatzsteigerung im Automobilsegment sowie eine EBIT-Marge im Korridor von 8-10%. Bei BMW Motorrad planen wir mit soliden Absatzzuwächsen. Im Bereich Finanzdienstleistungen erwarten wir eine Eigenkapitalrendite auf dem Niveau des Vorjahres und damit über dem Zielwert von mindestens 18%. Angesichts der Herausforderungen in einigen Märkten arbeiten wir hart an der Erreichung dieser Ziele. Im vierten Quartal sind traditionell höhere Kostenbelastungen in allen Unternehmensbereichen zu erwarten. Zusätzlich erwarten wir vergleichsweise höhere Investitionsausgaben zum Jahresende. Die anhaltende Volatilität im wirtschaftlichen und politischen Umfeld kann unsere Geschäftsentwicklung negativ beeinflussen. Dazu zählt auch eine weiter anhaltende, deutliche Normalisierung des chinesischen Marktes. Die BMW Group verfolgt ihre anspruchsvollen Jahresziele genauso konsequent wie ihre langfristigen unternehmerischen Ziele. Der Konzern betreibt aktuell seine strategische Neuausrichtung, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine hohe Profitabilität ist dafür eine wesentliche Stütze. Sie erlaubt uns die notwendigen Investitionen in unser Wachstum und die Etablierung neuer Geschäftsfelder. Wir stellen uns heute für unseren Erfolg in der Zukunft auf, mit attraktiven Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden, und mit der richtigen Strategie wollen wir auch morgen weiter vorn bleiben. Vielen Dank.
So,
So, vielen Dank, Herr Dr. Aichiner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz einzuspielen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 01. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Stefan Kroneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist geöffnet.
Guten Morgen allerseits. Ich beschränke mich auf zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf Ihre anfängliche Aussage, Herr Krüger, zu dem Dieselgeschäft. Da habe ich eine Frage, dass im Oktober die Rabatte in Deutschland deutlich zugenommen hätten. Hat es nicht dann doch Auswirkungen auf Ihre Preispolitik, die Dieselkrise bei VW? Der andere Punkt ist Ihre Aussage, Herr Aichiner, zum laufenden vierten Quartal. Welche Auswirkungen hat denn der erhöhte Kostenanstieg und die erhöhte Investitionsquote auf die EBIT-Marge? Können Sie dann das Ziel im Kerngeschäft von 8% noch halten oder liegt BMW möglicherweise unter 8%? Danke.
Vielen Dank, Herr Kroneck. Dann würde ich gleich bitten, Herr Krüger, erster Teil zum Dieselgeschäft Rabatte und zweiter Teil dann Herr Aichiner. Herr Krüger, bitte.
Herr Kroneck, so wie ich es vorhin gesagt habe, aktuell erleben wir noch keine Auswirkungen auf die Absatzzahlen beim Diesel. Man muss aber auch sagen, dass der Zeitpunkt natürlich auch noch früh ist. Also die VW-Situation war im September. Viele Kunden haben ja 2 bis 3 Monate Vorlauf. Es ist sicherlich noch sehr früh, das zu beurteilen. Aber auch zu dem Thema Rabatte erleben wir im Augenblick nichts, was das Thema speziell betrifft.
Danke.
Gut, Herr Aichiner, bitte.
Ja, also die Tatsache, dass wir im vierten Quartal höhere Kosteninvestitionen haben, ist nichts Neues, wie Sie wissen. Das ist ein Zyklus, den wir seit einigen Jahren so haben, hat eben auch mit unserer Entwicklungstätigkeit zu tun, wo Projekte eben dann im vierten Quartal abgeschlossen werden und dann eben auch erst die Kosten anfallen, wird sich auch voraussichtlich nicht ändern. Demgegenüber haben wir aber auch einen höheren Absatz durch das Hochlaufen der neuen Produkte. Wir haben sie schon erwähnt, beispielsweise neuer Sima, aber auch X1, die dem gegensteuern. Insgesamt ist es so, dass wir bezüglich der Marge nur eine Aussage fürs Gesamtjahr machen. Also wir guiden keine einzelnen Monate oder Quartale. Und die Gesamtjahresaussage 8-10% Korridor, die steht.
Danke. Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Hendrik Farnhold, Dow Jones.
Ja, einen schönen guten Morgen. Zunächst mal zur Unternehmensstrategie, über die Sie, Herr Krüger, ja vorhin über den Prozess, haben Sie ja, Herr Krüger, vorhin berichtet. Vielleicht können Sie mir ein Stück weit ein Gefühl geben, wie weit Sie inzwischen sind in diesem Strategieprozess, wann wir ja mit Ergebnissen rechnen können. Zum anderen, kurzer Blick nach China. Sie haben von der weiter anhaltenden Normalisierung gesprochen. Gibt es eine aktualisierte Einschätzung dazu, wie lange diese Normalisierung anhalten wird? Und wenn es eben bei dieser Normalisierung bleibt, was sehen Sie dann eigentlich als die Wachstumstreiber im Jahr 2016 an?
Gut, vielen Dank, Herr Farnhold. Herr Krüger beginnt zuerst und dann Herr Aichiner. Entschuldigung, Herr Krüger, bitte.
Herr Farnhold, zu Ihrer Frage. Also der Strategieprozess läuft, wir sind gut unterwegs, wir sind intensiv dabei, aber wir machen das auch wirklich sehr Substanz mit vieler Tiefe und der wird abgeschlossen sein im Q1 2016. Vielleicht eine Ausprägung wird es sicherlich geben. Es wird sicherlich das Thema Digitalisierung in der neuen Weiterentwicklung der BMW-Strategie eine große Rolle spielen, weil sich unser Geschäft da natürlich deutlich verändert.
Vielen Dank. Herr Aichiner, bitte.
Ja, die Normalisierung in China, die Frage, wie lange das anhält, das ist natürlich auch ein Blick in die Glaskugel. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wir können jetzt nur von dem ausgehen, was wir derzeit erleben. Und es scheint so zu sein, dass sich derzeit stabilisiert. Das ist die Erfahrung jetzt auch des dritten Quartals. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt eine Art Boden erreicht haben, dass die Stabilisierung sich eigentlich fortsetzen müsste. Das ist jetzt unsere Erwartung. Ob sie eintrifft, muss man sehen, denn letztendlich hängt das auch von politischen Entscheidungen ab. ab, auf die wir keinen Einfluss haben. Nun, die Frage jetzt zu prognostizieren, wie der Markt 2016 sich entwickelt, das ist etwas früh, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass wir in 2016 schon wieder zurückkommen zu hohen zweistelligen Wachstumsraten. Davon gehen wir derzeit nicht aus.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner, Automotor News Europe. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen allerseits. Einige Fragen meiner Seite. Erstens zu der Nachricht gestern, dass die EPA jetzt auch 3 Liter Diesel zum Volkswagen und vorher war die Ausstoß, glaube ich, von den kleineren Diesels um das 40-fache höher. Jetzt reicht es nur noch 9. Wenn ich mich nicht täusche, die getesteten Vergangenheit von der ICCT und da hat man dann auch irgendwie so das 9-fache gemessen. Gab es deswegen dann vielleicht ein Gespräch zwischen BMW und die EPA in diesem Zusammenhang, weil es scheint, dass die Messlatte gesunken ist. Zweitens, ganz kurz zu Strategie. Sie erwähnen, Elektromobilität ist auch wichtig. In Ihrer Investor Presentation gibt es eine kurze Historie von den Brennstoffzellen, wo Sie dann mit Toyota zusammenarbeiten. Bis jetzt gibt es keinerlei Indikationen, wann das kommen sollte, so wirklich aufs Jahr gerechnet. Können Sie da Einblicke geben und vielleicht auch in Bezug auf die Strategie sagen, ob deutsche Autobauer vielleicht eher ein natürlicher Partner sind, nachdem sie dann zusammen mit Audi und Mercedes dann hier gekauft haben. Vielleicht sollte man eher innerhalb von Deutschland Partnerschaften suchen statt mit Toyota. Danke.
Gut, Herr Hetzner, bevor ich zu Herrn Krüger weitergebe, vielleicht nochmal von mir noch eine Aussage dazu zu Wettbewerbern. Also das, was Sie angesprochen haben in Bezug auf VW, nehmen wir natürlich keinen Bezug. Das bitte ich ganz klar so zu sehen. So, vielleicht jetzt nochmal zur grundsätzlichen Ausrichtung würde ich jetzt nochmal an Herrn Krüger weitergeben. Herr Krüger, bitte.
Herzlich nochmal grundsätzlich, bei der BMW-Gruppe wird nicht manipuliert und wir halten uns selbstverständlich an dem in jedem Land an die gesetzlichen Vorgaben und erfüllen alle lokalen Testvorgaben. Wir arbeiten auch mit den Behörden zusammen. In der gesamten BMW-Gruppe, habe ich vorhin erläutert, gibt es ja klare und verbindliche Vorgaben für Compliance, aber auch für Vier-Augen-Prinzip, um Fehlverhalten zu verhindern. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine Unternehmenskultur zu haben, der Offenheit, des Widerspruchs, der Transparenz, die ein weiterer Beitrag dazu sein. Das zu Ihrer Frage, was das Thema Abgas-Thema ist. Das Thema Toyota und Brennstoffzelle. Die BMW-Gruppe entwickelt jetzt zusammen zentrale Komponenten eines Antriebssystems mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit Toyota. Ziel der gemeinsamen Technologieentwicklung ist die Fertigstellung einer ersten Gruppe von geprüften Komponenten bis 2020. Und alles Weitere wird auch noch im Rahmen der Strategie behandelt.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka, Platobrief. Ihre Leitung ist geöffnet.
Guten Morgen. Ich hätte mehrere Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne, wie Sie die Lage einschätzen, was sich mit dem Dollar tut. Habe ich das richtig verstanden oder verstehe ich das richtig, dass Sie ohne Dollar-Effekt jetzt schon einen Ergebnisrückgang zu verzeichnen hätten? Dann eine nächste Frage bezieht sich nochmal auf China. Der Absatz dort ist jetzt deutlich runtergegangen. Sie haben gerade gesagt, Herr China, dass das möglicherweise jetzt der Boden erreicht ist. Dennoch ist man da ja auf einem Kostenniveau, was weit höher ist als das jetzt der Absatz ist jetzt weit geringer als bei den früheren Planungen. Welche Reaktionen sind da jetzt notwendig? Wird da irgendwo bei den Kosten gegengesteuert? Haben Sie da eventuell ein Kostensparziel? Und dann hatten Sie, Herr Krüger, eingangs angesprochen, dass Sie die Investitionen in die Elektromobile oder Elektroantriebe weiter fortführen wollen. Meine Frage ist, ob das auf dem gleichen Niveau geschieht oder ob die abgesenkt werden. Sie müssen ja jetzt bei den Kosten dann wahrscheinlich ein bisschen genauer hinschauen. Dankeschön.
Gut, drei Teile bei den Fragen oder drei Fragen und zwei Teile. Dann würde ich als erstes mal mit Herrn Aichina beginnen zum Thema Dollar und China und als letzten Punkt dann das Thema Investitionen. Das wird dann Herr Krüger beantworten. Herr Aichina, bitte.
Also noch Ihr Thema Dollar. Im Quartal war ja der Wechselkurseffekt nur ein zweistelliger Millionenbetrag. Das Ergebnis ist ja dreistellig gestiegen. Also insofern denke ich, kann man jetzt nicht sagen, dass der Währungseffekt im Quartal, also ohne den Währungseffekt im Prinzip kein Ergebnisanstieg gewesen wäre. Das dazu dann nochmal das Thema China. Wir haben immer mit einer Normalisierung gerechnet in China. Das heißt, es ist für uns ist es keine Überraschung, dass eine Normalisierung kommt. Die Geschwindigkeit war dann schon eine Überraschung, das geben wir zu. Es ist etwas schneller gekommen, als wir gedacht haben. Insofern ist bei uns vor allem in erster Linie eine ausgewogene Absatzverteilung wichtig. Und da haben wir in China 22%, in den USA 21%, 44% in Europa. Damit fühlen wir uns ganz gut aufgestellt. Und natürlich ist es Aufgabe des Unternehmens, wenn auf der Deckungsbeitragsziele Belastungen kommen, auch auf der Kostenseite gegenzusteuern. Das ist aber nichts Neues, sondern es ist Bestandteil unserer Philosophie. Anders könnten wir unsere Zielsetzung von 9% im Korridor, die Sie jetzt gesehen haben, auch gar nicht erreichen.
Gut, dann noch zum Thema Investitionen. Herr Krüger, bitte.
Oder Elektromobilität. Wir haben ja bei BMWi in den vergangenen Jahren viel investiert, auch in den reinen Elektroantrieb, aber auch in den Plug-in-Hybrid beim BMWi 8. Und wir transferieren jetzt diese Technologie auch in die Kernmodelle. Wir haben ja jetzt den X5 aktuell in den USA als neues Produkt mit dem X5 eDrive, was dann bald nach Deutschland kommen wird. Und nächstes Jahr wird der neue 7er kommen mit dem Plug-in-Hybrid, der 3er und der 2er. Das heißt, wir breiten die Plug-in-Hybrid-Technologie, also die E-Mobilität, dann auch in alle Kernbaureihen aus. Wir haben dann als einziger Anbieter im Prinzip das gesamte Segment schon mit Plug-in-Hybrids. Und wir werden natürlich auch in Zukunft weiter investieren und gleichzeitig sehr effizient und sehr sparsam sein müssen, um einfach die operativen Ergebnisziele zu erreichen. Das heißt, die BMW-Gruppe ist immer geprägt von gleichzeitig, wir investieren in die Zukunft und Effizienz und operative Exzellenz in der Gegenwart.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Beermann, Bloomberg News. Ihre Leitung ist geöffnet.
Hallo, guten Morgen. Herr Krüger, Sie haben anfangs erwähnt, dass Sie neue Geschäftsfelder erschließen wollen im Sinne von Ihrer Strategieüberprüfung. Und dabei haben Sie auch Digitalisierung angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was da besonders attraktiv wäre für BMW und wie Sie vorhaben, diese Geschäftsfelder zu erschließen? Ginge das mit Zukäufen, Kooperationen oder intern? Zweite Teil meiner Frage geht um die VW-Thematik. Falls VW im Zuge von der Situation, in der Sie sich jetzt befinden, irgendwelche Dinge verkaufen sollte, wie zum Beispiel Bugatti oder Ducati, wären Sie daran interessiert? Und zweitens, wie reagiert BMW auf die verstärkte Überprüfung durch die Behörden auf die Einhaltung von den Emissionsstandards? Erwarten Sie da einen Mehraufwand? Danke.
So, Frau Beermann, jetzt tut's mir leid, jetzt muss ich ein bisschen Spielverderber spielen. Also zum Ersten auch das Thema neue Geschäftsfelder, da bitte ich um Verständnis. Wir haben klar gesagt, wir werden uns dazu in Q1 nächsten Jahres äußern. Also dazu wird es von uns keine Antwort geben. Auch zum zweiten Punkt, direkt was VW betrifft, habe ich auch schon darauf hingewiesen, gibt es von uns auch keine Kommentierung. In Bezug auf möglichen Mehraufwand gebe ich nochmal an den Vorstandsvorsitzenden weiter, aber ich bitte dafür um Verständnis.
Wir rechnen dort mit geringem Mehraufwand. Für uns ist das Wichtigste eigentlich an dieser Stelle jetzt erstmal die Zusammenarbeit und intensive Zusammenarbeit mit den Behörden. Wir stellen aber auch Fahrzeuge freiwillig zur Verfügung. Was natürlich jetzt kommen wird, ist, dass wir die Klarheit bekommen werden, was das Thema Real Driving Emissions betrifft, was den WLTP-Test sind. Da liegen noch keine Details vor. Aber das hilft uns natürlich für unsere Planung. Wir brauchen da auch Sicherheit in der Planung, weil wir ja jetzt ja auch Produkte und Technologien entscheiden, die dann ab 2019, 2020 und folgende Jahre in die Fahrzeuge kommen. Soweit zu Ihrer Frage, Frau Beermann.
Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist geöffnet.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte auch noch mehrere Fragen zu China. Würde mich interessieren, eigentlich sollte sich ja das Beteiligungsergebnis im zweiten Halbjahr stabilisieren. Im dritten Quartal ist es jetzt nochmal zurückgegangen. Ist denn mit der Stabilisierung im Q4 zu rechnen oder erst im nächsten Jahr? Und wagen Sie generell für den Konzern schon einen Ausblick oder so einen vorsichtigen Blick ins Jahr 2016, speziell weil es ja auch Ihr Jubiläumsjahr ist, da werden ja allgemein sehr ehrgeizige Ziele erwartet. Dann zum Thema Kooperation. Herr Zetsche hat bei der Automesse gesagt, er könnte sich nach Vorbild Nokia hier noch ganz andere Dinge vorstellen, die man gemeinsam machen könnte, Daimler, BMW und Audi. Haben Sie da auch Fantasie, was man tun könnte oder spricht man vielleicht schon über was? Und letzte Frage, der Strategieprozess sollte ja eigentlich dieses Jahr abgeschlossen sein, wenn es jetzt ins erste Quartal, also ins nächste Jahr geht. Wie muss man das interpretieren? Dauert es länger? Ist irgendwas schwierig? Oder muss man mehr Dinge neu aufsetzen als gedacht?
Gut, vielen Dank, Frau Preisinger. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Herrn Aichiner, was die Stabilisierung des Beteiligungsverhältnisses in China betrifft und danach dann zu Herrn Krüger. Herr Aichiner, bitte.
Also wir haben schon Anfang des Jahres gesagt, dass das Beteiligungsergebnis in diesem Jahr rückläufig sein wird, nicht nur aufgrund der Normalisierung, das ist natürlich eine Komponente, da hatte ich schon gesagt, das ist etwas schneller gekommen als ursprünglich geplant, aber war erwartet, sondern eben auch, weil Kosten hochlaufen, und zwar Vorleistungen für neue Produkte. Sie kennen unsere Strategie, wir bereiten die Lokalisierung von 3 weiteren Produkten vor und da laufen natürlich jetzt auch Kosten in diesem Jahr und im nächsten Jahr hoch und das ist auch einer der maßgeblichen Gründe, dass wir hier eine Beeinflussung des Beteiligungsergebnisses haben und das gilt nach wie vor. Das heißt, es wird dazu zu einem Rückgang des Beteiligungsergebnisses im gesamten Jahr kommen und davon auch proportional ein Teil im vierten Quartal. Ausblick für 2016, da ist es, sage ich ganz ehrlich, noch viel zu früh. Wir haben ja noch nicht mal die Ziele im Jahr 2015 eingefahren, da gibt es noch viel Arbeit und ich bin der Meinung, das ist jetzt die erste Priorität und dann reden wir über den nächsten Schritt.
Gut, vielen Dank. Dann haben wir noch offen das Thema Aussage von Herrn Zetsche zu hier und weitere mögliche Zusammenarbeit und so weiter. Da würde ich an Herrn Krüger geben.
Frau Preisinger, was das Thema von der Äußerung vom Herrn Zetsche ist, wir haben ja jetzt gemeinsam das Thema Nokia hier und die Akquisition getätigt. Die ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Also wir rechnen mit Abschluss dieser Akquisition, weil noch nicht alle kartellrechtlichen Genehmigungen vorliegen, bis Ende, also Q1 2016. Insofern würden wir gerne erstmal dieses Thema sauber abschließen. Wir haben ja gesagt, das ist ein strategisches Thema für uns, in dem wir zusammenarbeiten und wo auch 3 Hersteller in dem Sinne ein gemeinsames Interesse haben. Und dabei bleibe ich auch. Das Zweite war ja noch zu sagen, gibt es darüber hinaus Ideen? Im Augenblick Strategieprozess, ist der dieses Jahr schon abgeschlossen oder warum Q1? Wir sind ganz regulär unterwegs, wir werden auch weitgehend bis Ende dieses Jahres alles durchhaben, aber Sie können vorstellen, dass das noch im Sinne der Vorbereitung, der Feintuning und der Arbeit dann in Q1 2016 ganz normal dann zur Kommunikation kommt. Also wir sind im Fahrplan wie geplant.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Philipp Vetter, Die Welt. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen. Ich hätte auch noch 2 Fragen. Die erste bezieht sich nochmal auf die Diesel-Thematik. Sie haben selber gesagt, Sie brauchen den Diesel, damit Sie die CO2-Vorgaben für die Flotte einhalten können. Dementsprechend haben die deutschen Hersteller in den vergangenen Jahren versucht, den Dieselanteil in den USA zu erhöhen. Dazu meine Frage, ändern Sie da strategisch was bei BMW? Also werden Sie weiterhin versuchen, den Dieselanteil in den USA zu erhöhen? Oder hat da der VW-Skandal eine Änderung hervorgerufen? Zweite Frage noch zu China. Sie haben gesagt, möglicherweise die weitere Entwicklung könnte Auswirkungen auf die Prognose haben. Da wüsste ich gerne, ob Sie das ein bisschen konkretisieren könnten. Unter welchen Umständen könnte es denn da Auswirkungen geben? Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Dann würde ich sagen, erste Thema Diesel beantwortet Herr Krüger und danach nochmal zur Prognose für China, dann Herr Aichiner. Herr Krüger, bitte.
Herr Vetter, diese Technologie ist für die Zielerreichung der CO2-Ziele in Europa 2020 von hoher Bedeutung. Also und ist auch eine Schlüsseltechnologie, in die wir in den letzten Jahren ja viele Milliarden auch investiert haben, und die wird weiterhin wichtig und bedeutsam sein. Sie ist ja sehr CO2-effizient. Um Ihnen da ein Gefühl zu geben, in Europa verkaufen wir bei der BMW Group ungefähr 80% Dieselanteil, in Deutschland 73% und in den USA sind es 6%. Das entspricht etwa 20.000 Fahrzeugen in den USA. Das heißt, der Anteil der Dieseltechnologie in den USA ist relativ gering. Der Hauptabsatz ist weiterhin die Benzinmodelle und wird auch mit Sicherheit in Zukunft so bleiben.
Zweiter Teil, Prognose für China. Unter welchen Umständen könnte es Auswirkungen geben? Herr Achina, bitte.
Ja, Herr Vetter, ich hatte ja schon gesagt, dass wir derzeit in China, was vor allem was das Thema der Transaktionspreisentwicklung angeht, eine gewisse Stabilisierung im dritten Quartal gesehen haben. Wir gehen davon aus, dass das auf diesem Niveau anhält. Im vierten Quartal sollte es dort zu weiteren deutlichen Verschlechterungen kommen, denke ich, dann hätten wir eine neue Situation.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Ulrich Milge. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine kurze Frage zur Elektromobilität. Wann kommt das neue E-Auto und welche Chancen hat das Werk in Leipzig, dass es dort gebaut wird?
Vielen Dank. Sie sehen mich etwas schmunzeln. Ja. Ich gebe an den Vorstandsvorsitzenden Herrn Krüger, bitte.
Sie können sich gut vorstellen, dass wir dazu noch nichts kommunizieren. Weder ein Zeitpunkt, wann das Fahrzeug kommt, noch wo es gebaut werden könnte, weil wir da in den frühen Planungen sind. Aber ich denke mal, zu gegebenen Zeitpunkt und Entwicklung werden wir dann was sagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt viel zu früh.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Felix Frieler, dpa. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen. Nur noch eine ergänzende kurze Frage zur EPA-Thematik. Die EPA prüft ja seit dem 25. September jetzt speziell Dieselfahrzeuge auf Abschalteinrichtungen. VW hat da gestern unerfreuliche Nachrichten erhalten. Haben Sie denn schon ganz konkret erste Ergebnisse von der EPA aus diesen Tests bekommen? Können Sie da von dieser Seite schon Entwarnung geben?
Also vielleicht kann ich die Frage übernehmen. Wir haben keinerlei Hinweise, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Also völlig, wir haben Autos selber zur Verfügung gestellt, der EPA auch. Die EPA testet die, wir haben keinerlei Hinweise. Überhaupt nicht. Gar nichts. Gut, nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von Olaf Storbeck, Reuters Breaking News. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen aus London. Ich habe eine Frage zur Gesamtentwicklung des Geschäfts perspektivisch nach vorne blickend. Es gibt ja die Theorie, dass die Globalisierung, gerade die Premium-Autohersteller, weniger volatil und weniger zyklisch macht, weil man einfach in verschiedenen Regionen tätig ist, die sich möglicherweise gegenseitig ausbalancieren. Ihre momentanen Erfahrungen scheinen ja diese Theorie zu bestätigen. Mich würde interessieren, ob Sie das auch langfristig erwarten oder wenn Sie sagen, dass strukturell wird sich da nichts ändern, was sozusagen die Zyklizität des Geschäfts betrifft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Storbeck. Ich gebe weiter an Herrn Achina.
Ja, also ich denke, das, was Sie ansprechen, sehe ich nach wie vor als gewährleistet. Jetzt, wenn wir mal den längeren Trend ansehen, dann kann man doch erkennen, dass nach der Finanzkrise 2008, 2009 die Beschleunigung und die Erholung vor allem auch ein Ausgleich war, der letztendlich in China stattgefunden hat. Das heißt, wir hatten einen sehr stark wachsenden chinesischen Markt und der hat Schwächen in Europa ausgeglichen. Das kann man sagen, hätte es den Markt in China nicht gegeben, wäre das, denke ich, sehr, sehr viel deutlicher noch zu einer negativen Entwicklung bei vielen Herstellern gekommen, auch bei den Premium-Herstellern. Also das war eine Hilfe und war ein Ausgleich. Nun haben wir in China, das dürfen wir nicht vergessen, schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Nicht? Der Markt ist, die hat es eingangs schon erwähnt, steht jetzt für 22% unseres Absatzvolumens. Er hat sich in den letzten 10 Jahren für uns fast verdreißigfacht. Also das ist eine doch enorme Entwicklung. Wir sehen jetzt einige Schwächen in China. Wir haben es angesprochen, Normalisierung. Die Wachstumsraten gehen zurück, sind nicht mehr zweistellig. Gleichzeitig, erfreulicherweise, sehen wir aber eine Erholung in Europa und auch der amerikanische Markt war ja in diesem Jahr sehr stark, was den Absatz anbelangt. Nicht, wir erreichen alte Peaks von 17 Millionen Fahrzeugen, so wie das aussieht. Also auch hier hat man wieder eine Gegenbewegung, einen Ausgleich. Die Entwicklung in China wird auch ein Stück kompensiert über die Entwicklungen jetzt in Europa und in den USA. Und ansonsten wären die Ziele auch nicht erreichbar gewesen, die wir uns gesetzt haben und die sich auch andere Hersteller gesetzt haben. Also das funktioniert schon noch, wenn man auf das große Bild blickt.
Glauben Sie denn, wenn ich eine Nachfrage stellen darf, da ist das, war das jetzt zweimal sozusagen Glück und Zufall oder würden Sie sagen, da hat sich strukturell im Geschäft wirklich was verändert und das ist ein Mechanismus, auf den Sie auch langfristig bauen können, dass sich diese verschiedenen Märkte zyklisch ausbalancieren?
Also die Verteilung unserer weltweiten Wertschöpfung und die Flexibilität, die wir aufbauen, ist natürlich kein Zufall. Das ist schon Strategie. Die Ereignisse, die dann stattfinden, ja, ich weiß nicht, ob Sie es Zufall nennen wollen, ich denke, eine Antikorruptionskampagne in China würde ich jetzt nicht Zufall bezeichnen. Ja? Das ist schon auch politischer Wille gewesen. Nicht? Also das muss man auch sehen. Aber es passieren natürlich auch Dinge, dass die berühmten schwarzen Schwäne, die fliegen halt auch immer wieder mal vorbei. Und auch darauf muss man eingestellt sein.
Vielleicht eine Ergänzung. Ich glaube, die Volatilität in unserem Geschäft, die wird weiterhin auch für die Zukunft eine Konstante bleiben. Wir sehen Märkte, die gehen nach oben, wir sehen Märkte, die gehen nach unten. Und die BMW Group hat einerseits ein sehr flexibles Produktionsnetzwerk, aber hat auch die Strategie, mit Volatilität umzugehen.
Vielen Dank. Die nächste Frage, oder wir können so langsam zum Schluss kommen, je nachdem.
Wir haben eine letzte Frage. Die Frage kommt aus dem englischen Raum von William Boston, Wall Street Journal. Ihre Leitung ist geöffnet. Herr Boston, Ihre Leitung ist geöffnet.
Wir hören Sie, Herr Boston. Ja, wir hören Sie. Reden Sie ruhig weiter.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Herr Boston. Vielleicht nochmal zu dem Thema Verdächtigungen EPA BMW. Ich möchte nochmal ganz eindeutig sagen, es hat keine Gespräche mit der EPA gegeben. Die EPA hat auch uns nicht gefragt. Ganz eindeutig. Also ich möchte es nochmal wiederholen. Es hat weder Gespräche von uns gegeben, noch dass wir irgendwie von der EPA aufgefordert worden sind, irgendwelche Gespräche zu führen. So, jetzt würde ich Herrn Krüger bitten, bezüglich Mexiko und Spartanburg und das Thema Konsolidierung, BMW alleine weiter wachsen, das würde ich dann Herrn Aichina geben. Herr Krüger, bitte.
Also fangen wir mal an mit Spartanburg. Wir haben ja im Jahr 2014 kommuniziert, dass wir bis Ende 2016 eine Milliarde US-Dollar investieren in den Ausbau des Werkes Spartanburg und dort eine Kapazität dann Ende 2016 von 450.000 Fahrzeugen zu haben. Damit wird Spartanburg auch das größte Werk im BMW-Produktionsnetzwerk weltweit. Gleichzeitig haben wir ein Jahr später haben wir ja dann kommuniziert im Juli 2014, dass wir in Mexiko ein neues Werk bauen werden, auch mit einer Investition von einer Milliarde US-Dollar, was im Jahr 2019 anlaufen wird. Da wird nächstes Jahr im Sommer 2016 der Spatenstich sein. Das Modell, was dort gebaut wird, ist nicht zu kommunizieren. Die waren, das ist noch keine Entscheidung darüber gefallen. Das ist zum Zeitpunkt, wenn wir später sozusagen in der Planung fortschreiten, wird das umgesetzt. Planungen laufen aber mit Anlauf 2019 ganz normal. Das heißt, wir haben im NAFTA-Raum dann 2 Milliarden US-Dollar investiert und das ist eine Erweiterung der Kapazitäten im NAFTA-Raum ja dann für die BMW Group aus der Situation und Diskussion, die wir vorher hatten, ausgewogene globale Balance zwischen Absatz und Produktion, haben wir da einen konsequenten Schritt gemacht, weil Herr Aichinger hat es ja schon erläutert, der Absatz wächst auch in den USA im NAFTA. Raum war bis Jahr 2015 7%. Also wir sind da, glaube ich, dann gut aufgestellt im NAFTA-Raum.
So, jetzt haben wir noch eine Frage offen. Kann BMW alleine weiter wachsen oder brauchen wir einen Partner? Da würde ich Herrn Aichina bitten.
Ja, ich denke, BMW ist mit seiner Premium-Markenstrategie, mit den Marken BMW, Mini, Rolls-Royce, mit dem Motorradgeschäft und dem Finanzdienstleistungsgeschäft sehr gut aufgestellt, um auch die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Voraussetzung für Wachstum ist natürlich auch, dass man investitionsfähig bleibt, dass man innovativ ist. Das setzt voraus, dass die Mittel zur Verfügung stehen und das bedeutet, dass das Unternehmen eben einen erfolgreichen Weg weitergehen muss, profitabel sein muss. Darum ist es auch für uns sehr, sehr wichtig, die Profitabilität in unserem Zielkorridor zu halten und damit ein Fundament zu schaffen, das weiteres Wachstum ermöglicht. Das ist die generelle Aussage. Darüber hinaus ist es aber schon auch wichtig, über Kooperation nachzudenken, denn die technologischen Herausforderungen, die sind sehr vielfältig, wie Sie wissen, von Elektromobilität bis zu Wasserstoff und Digitalisierung bis hin zu Leichtbau. Und da wird es sicherlich Sinn machen, in dem einen oder anderen Bereich auch zu kooperieren, einmal Aufwand zu teilen, Skaleneffekte zu erschließen. Das, denke ich, gehört schon auch dann dazu.
Gut, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich glaube, wir können zu diesem Zeitpunkt die Pressekonferenz oder unser Gespräch beenden. Ich danke, dass Sie daran teilgenommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiederhören.